Ja, ihr Lieben, zu Hause an den Bildschirmen und Computern. Am Anfang der Predigt was zum Schmunzeln. Ein Polizist, Autobahnpolizist, bemerkt, dass ein Auto ganz, ganz langsam fährt. Fährt nebenan, winkt sie nach draußen und dann bemerkt er, als er aussteigt, das Auto ist voller alter Damen. Vier alte Damen, eine am Steuer, die anderen sitzen und sind fallbleich, irgendwie mit Angst im Gesicht. Er lässt die Fahrerin das runterkurbeln, das Fenster, und sie sagt schon, Herr Wachtmeister, ich habe mich an die Regeln gehalten, ich bin nicht zu schnell gefahren. Und dann lacht der Polizist, sagt, nein, Sie sind nicht zu schnell gefahren, Sie sind viel zu langsam gefahren. Ich habe mich genau an das Schild gehalten, da stand 25. Dann sagt der Wachtmeister, nein, gute Frau, das war nicht die Geschwindigkeitsbegrenzung, das war die Nummer der Autobahn. Und dann sagt sie, oh, das ist ja blöd. Ja, will schon weiterfahren, sagt der Polizist. Ja, aber jetzt sagen Sie mal, warum sind denn Ihre Begleiterinnen hier so fahlbleich und geht es Ihnen nicht gut? Ach, Herr Wachtmeister, machen Sie mal keine Sorgen. Wir kommen gerade von der A280. Ja, Bewährungsproben bewältigen, das ist das Thema. Diese guten Damen hatten auch einige Bewährungsproben zu bewältigen mit ihrer Fahrerin. Einige von uns befinden sich derzeit in ganz anstrengenden Situationen. Alles zu handeln, was die Krise fordert, ist nicht leicht. Dazu kommt die Angst und die Sorge. Nach dem letzten Gottesdienst haben mich einige Nachrichten erreicht von Menschen, die tatsächlich sagen, sie haben Angst und sie machen sich große Sorgen, auch wegen der täglichen Nachrichten und der verschärften Maßnahmen. Wie weit geht es noch? Das Leben ist komplett runtergefahren, die Normalität ist nicht mehr da und es ist wie ein großes Sackgassenschild, das anzeigt, dass der Weg so nicht weitergeht. Und es ist ja nicht so, dass die Menschen nur zu Hause rumsitzen und sich langweilen. Viele sind zum ersten Mal vielleicht wieder neu mit sich selbst konfrontiert, sind sich selbst ausgesetzt, sind ihren Partnern ausgesetzt, sind ihren Kindern ausgesetzt, sind konfrontiert mit einem Leben, das sie so gar nicht kennen. Menschen sind konfrontiert auf einmal mit ihrer eigenen Vergangenheit, mit Ängsten. Die Realität greift nach einem wie giftige Schlangen. Und Menschen fragen sich, wie lange kann man das eigentlich aushalten? Die Lebensmetapher der Bewährungsprobe ist, was mich in der letzten Zeit sehr beschäftigt hat. Nun, es ist kein attraktives Lebensbild. Viele haben eher das Bild der Party von dem Leben. Ja, aber was ist, wenn die Party zu Ende ist? Wie gerade, oder pausiert, dann muss man sich nach anderen Bildern umschauen. Oder andere haben das Bild eines Wettlaufs, Konkurrenz. Aber was ist, wenn alles so eingebremst ist, wie wir es gerade erleben? Ich möchte die Zuschauerinnen und Zuschauer einladen, es wird jetzt gleich ein QR-Code eingeblendet, ihr könnt ihn antippen und könnt einfach mal sagen, was ist denn gerade eure Bewährungsprobe? Was ist eure große Herausforderung? Einfach nur mit einem Begriff und es wird sich dann so eine Wolke aufbauen und wir können sehen, was beschäftigt Menschen gerade. Und während ihr das tut, will ich ein Zitat aus dem Neuen Testament vorlesen, denn das Bild der Bewährungsprobe findet sich im Alten und im Neuen Testament, ist also ein biblisches Lebensbild. Der Apostel Jakobus schreibt dazu, etwas Interessantes. Er sagt, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich bleibt. Ein festes, unerschütterliches Vertrauen in Gott. Das ist Gottes Plan, das ist Gottes Ziel mit uns, durch alles, was wir durchmachen und gerade jetzt in dieser Krise oder in irgendeiner Bewährungsprobe, in der du gerade steckst. Ich will jetzt mal den Chris fragen, da ich die Antworten nicht sehen kann, was sind denn im Moment so Bewährungsproben? Gibt es da welche?
Ja, es gibt tatsächlich schon die ein oder andere Antwort. Es baut sich langsam auf. Der größte Punkt ist definitiv die Arbeit. Das haben mehrere Leute gesagt. Arbeit ist im Moment eine der größten Herausforderungen. Dazu kommt aber auch Abstand zur Familie, das Thema Schule, Schule zu Hause organisieren, Kinder und Schule daheim, die Eigenmotivation aufbringen, verzichten auf soziale Kontakte, fehlende Freunde, warten. Und dann haben wir noch ganz konkret eine Seminararbeit abschließen, trotz mangelnder Zugang zu Literatur, weil die Bibliotheken zu sind. Ganz viele verschiedene Begriffe, ich lasse noch ein bisschen eingeblendet.
Alles klar. Vielen Dank euch zu Hause, dass ihr es mit uns teilt. Um auf die Schlangen zurückzukommen, sie begegneten dem Volk Israel unterwegs aus der Knechtschaft in Ägypten hinein ins verheißene Land. Israel war sozusagen in der Gefangenschaft, sie haben Sklaverei erlebt, sie haben Ausbeutung erlebt, sie haben Unterdrückung erlebt, waren dabei, Tempel und Pyramiden für die Ägypter zu bauen. Und Gott hat ihnen ein neues Land verheißen, ein Land der Freiheit, wo sie leben konnten, wo sie sich ausbreiten konnten, wo sie eigenverantwortlich gestalten konnten. Und dazwischen befanden sich 40 Jahre Bewährungsprobe. Sie lebten von der Hand in den Mund. Sie waren abhängig davon, dass Gott sie versorgte, jeden Tag mit Manna, mit Wachteln und mit Wasser. Sie hatten keine Landkarte, keinen Kompass, sondern sie mussten sich auf ihrem Weg orientieren an der Wolken- und Feuersäule, die bei Tag und bei Nacht sie leitete. Das heißt, ihr Gehorsam gegenüber Gott entschied über das Gelingen ihres Weges. In eigener Regie konnten sie das Ziel nicht erreichen. Ich möchte es nochmal wiederholen. Der Gehorsam gegenüber Gott, also das Vertrauen Gott gegenüber, entschied über das Gelingen ihres Weges. Und allein in eigener Regie konnten sie das Ziel nicht erreichen. Doch die Leute scheiterten immer wieder in ihren Bewährungsproben. Sie murrten über die Abhängigkeit. Sie sehnten sich nach der Sicherheit des Sklavenlebens zurück, das sie im Rückblick völlig verklärt sahen. Sie misstrauten der Führung Gottes, sie gossen ein goldenes Kalb, dass sie einen sichtbaren Gott hatten, der vor ihnen hergetragen wurde. Und sie orientierten sich rückwärts statt vorwärts. Gott vergab ihnen immer wieder. Schließlich gab er ihnen die 10 Gebote als Orientierung, was sein Wille ist. Und genau danach kommt die Szene, die ich Ihnen und euch jetzt vorlesen möchte aus dem 4. Buch Mose. Als die Israeliten vom Berg Hor aus weiterzogen, wandten sie sich zunächst nach Süden in Richtung Schilfmeer, um das Gebiet der Edomiter zu umgehen. Aber unterwegs verlor das Volk die Geduld und sie beklagten sich bei Gott und bei Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten weggeführt, damit wir in der Wüste sterben? Hier gibt es weder Brot noch Wasser und dieses elende Manna hängt uns zum Hals heraus. Da schickte der Herr zur Strafe giftige Schlangen unter das Volk. Viele Israeliten wurden gebissen und starben. Die Leute kamen zu Mose und sagten, es war nicht recht, dass wir uns gegen dich und den Herrn aufgelehnt haben. Leg doch beim Herrn ein Wort für uns ein, damit er uns von diesen Schlangen befreit. Mose betete für das Volk und der Herr sagte zu ihm, fertige eine Schlange an und befestige sie oben an einer Stange. Wer gebissen wird, soll dieses Bild ansehen, dann wird er nicht sterben. Mose machte eine Schlange aus Bronze und befestigte sie an einer Stange. Wer gebissen wurde und auf diese Schlange sah, der blieb am Leben. Der Aufbruch nach Süden um die Edomiter herum bedeutete einen großen Umweg für das Volk Gottes. Und man kann sich vorstellen, dass dieser Umweg, diese Bremse, ein Missmut hervorbrachte. So nahe waren sie an ihrem Ziel und jetzt das in diese entgegengesetzte Richtung. Das ist vielleicht so ein bisschen wie bei uns heute. Viele Menschen hatten große Ziele, waren unterwegs, wollten vielleicht expandieren, ihre Firma größer machen, wollten heiraten, wollten in den Urlaub fliegen, hatten diese oder jene Ziele und auf einmal diese Bremse, auf einmal läuft nichts mehr nach unseren Köpfen, nach unseren Plänen, genauso wenig wie damals bei den Israeliten. Welches Verhalten der Israeliten hätte denn Gottes Willen entsprochen? Nun, sie kannten das erste Gebot. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägypten, aus der Sklaverei geführt hat. Ihr sollt keine anderen Götter haben neben mir. Das war die Anleitung, das erste Gebot. Denn Gott hatte sie ja aus der Sklaverei befreit. Gott, er hatte sie wunderbar befreit, behütet, begleitet und hatte ihnen etwas Gutes vorbereitet, hatte das Beste für sie im Blick. Und sie hätten sich an ihn wenden können im Gebet. Doch stattdessen, anstatt vertrauensvoll zu Gott zu gehen, ließen sie ihrer Enttäuschung, ihrem Frust, ihrer Erschöpfung freien Lauf. Sie murrten gegen Mose, machten Vorwürfe und waren so richtig krätzig. Ja, das kennen wir vielleicht auch. Nun, unser Weg ist auch ins Stocken geraten. Das Ganze, was jetzt kommt, was vor uns liegt, sieht nach einem beschwerlichen Weg aus und ist für manche überhaupt nicht einsichtig, wie das enden wird. Die Frage ist, wie reagieren wir jetzt? möchte euch wieder einladen, bei Slido euch einzutippen. Hand aufs Herz. Wie viele von euch wenden sich in der Krise gleich oder sofort an Gott? In einer Krise. Wie viele denken an Gebet vielleicht nach einer Zeit? Und für wie viele von euch ist Gebet oder Gott einfach jetzt erstmal gar nicht in Gedanken? Wenn ihr Lust habt, klickt euch mal ein. Ich mache derweil ein wenig weiter. In der Geschichte Israels lesen wir, wie die Menschen auf einmal in der Wüste von giftigen Schlangen gebissen wurden. Nun, diese giftigen Schlangen waren die ganze Zeit über da. Aber das Wort Gottes deutet es als Konsequenz ihres Unglaubens, dass sie Gott nicht vertraut haben. Sie waren plötzlich schutzlos diesen Schlangen ausgeliefert. Sie hatten keine Widerstandskraft gegen die Natur. Vielleicht ist das in unseren Zeiten auch gerade so. In diesen seltsamen Zeiten, dass uns die Schlangen unseres Lebens einholen. Wir vermissen vielleicht den Schutz und die Geborgenheit bei Gott. Dieses Sicherheitsgefühl, dieses Angenommenseins, dieses Heimatgefühl. Vielleicht sind wir wie noch nie vorher mit uns selbst konfrontiert. Wir erleben uns selbst, wir erleben diese Existenzangst, die in uns ist. Vielleicht auch in Form von Schuldgefühlen und vielleicht von Sorgen. Vielleicht wird uns die Sinnlosigkeit unseres Lebens auf einmal deutlich. Warum lebe ich eigentlich? Was ist eigentlich der Sinn dieses Lebens? Dazu kommt man manchmal in solchen Krisen. Oder vielleicht das Bewusstsein, die ganze Zeit aufs falsche Pferd gesetzt zu haben im Leben. Menschen erzählen mir, dass sie keinen Halt mehr spüren. Krücken fallen weg. Sind nicht mehr da. Dinge, auf die man sich vorher verlassen hat. Ich möchte den Chris mal fragen, hast du schon ein paar Antworten oder ein paar Prozentzahlen für mich, für uns?
Habe ich. Es ist cool, es sind schon 40 Leute, die reagiert haben und etwa 63% wenden sich in einer Krise nach einer gewissen Zeit an Gott, etwa 35% sofort und nur 2% sagen, nein, ich bete nicht, ich wende mich nicht an Gott.
Super, danke. Ja, und die Israeliten wandten sich in dieser Situation, als diese Schlangen dann plötzlich da waren, an Gott. Befreie uns von den Schlangen. Wir waren auf dem falschen Weg. Bitte führ uns zurück auf den richtigen Weg. Und Gott antwortete auf das Stoßgebet des Mose. Er ließ eine bronzene Schlange aufstellen in der Wüste. Die todbringende Schlange wurde zum Lebenszeichen. Und ein Blick reichte, um von der Wirkung dieses todbringenden Gifts geheilt zu werden. Und diese aufgerichtete Schlange bedeutet vielleicht zweierlei. Einmal dem Leid ins Auge zu sehen, diese Bewährungsprobe anzunehmen und aber auch den Blick weg von meiner Situation, weg von ihrer Situation und wieder hoch zu Gott zu richten. Gott antwortet auch auf unseren Hilfeschrei. Vor über 2000 Jahren wurde das Kreuz aufgerichtet auf einem Hügel namens Golgatha in Jerusalem. Sein Sohn Jesus Christus ist an diesem Kreuz gestorben. Das todbringende Misstrauen gegenüber Gott, das alle Menschen auf dieser ganzen Welt infiziert hat, erfährt im Tod Jesu seine letzte Steigerung. Der Unschuldige stirbt für die Schuld und die Last der Menschheit. Das Kreuz wird zum Lebenszeichen. Da trifft ihn, da trägt er das Gift, das uns vergiftet hat. Und ein Blick auf Jesus, das Einverständnis, dass er dort für mich hing, reicht, um geheilt zu werden von dem todbringenden Misstrauen und neu leben zu dürfen, mein ewiges Leben bekommen zu dürfen. Alles, was mich beherrscht, an Sinnlosigkeit, an Not, an Angst, an Überforderung, an einer schlimmen Diagnose, egal was kommt, alles wird entmachtet am Kreuz und darf mich, muss mich nicht mehr beherrschen, weil ich in Gott geborgen sein darf, weil ich mich in Gottes Hand wissen darf. Die bedrohenden Schlangen bleiben, die Welt wird nicht auf einmal eine andere. Die Krisen bleiben, Corona treibt weiterhin sein Unwesen, jede Bewährungsprobe, die kommt, aber all das darf mich nicht mehr beherrschen, weil ich mich mit dem Auferstandenen verbunden weiß. weil ich in meiner neuen oder auch ursprünglichen Bestimmung leben darf als Kind Gottes, als ein Mensch vor Gott, als ein Freund Gottes, als einer, der aus Gottes Liebe und Kraft und Zuversicht auf eine neue Welt hin leben darf, die jetzt schon beginnt. Jede Krise ist daher auch ein Neuanfang. Und Gott möchte auch in dieser Krise, egal der Corona-Krise oder einer persönlichen Krise, mit dir neu anfangen. Er möchte etwas Neues vorbereiten, so wie Jesaja schreibt: Denkt nicht an das Frühere, achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Der Trendforscher Matthias Hawkes, den ich diese Woche gelesen habe, der antwortet auf die Frage vieler Menschen, wann denn Corona vorbei wäre und alles endlich wieder zur Normalität zurückkehrt. Er antwortet Folgendes. Er sagt: Niemals. Es gibt historische Momente, in denen die Zukunft ihre Richtung ändert. Wir nennen sie Tiefenkrisen. Diese Zeiten sind jetzt. Die Welt, as we know it, löst sich gerade auf. Aber dahinter fügt sich eine neue Welt zusammen, deren Formung wir zumindest erahnen können. Diese tiefen Krisen gibt es im persönlichen Leben. Durch Scheidung, durch Tod, durch eine schlimme Diagnose. So eine tiefen Krise gibt es in Gemeinschaften unterschiedlicher Art. Ja, in Ländern offensichtlich auch für die ganze Welt. Und auch für die Kirche. Auch für die Kirche ist das jetzt eine Chance. Ist das jetzt etwas Neues, ein Neuaufbruch. Was ist dein nächster Schritt? Wie kannst du dich vorbereiten, die Bewährungsproben zu bewältigen? Die Geschichte Israels im Hinterkopf zeigt uns, dass es jetzt auch für uns um den Glauben geht. Und zwar nicht um einen Allerweltsglauben. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, naja, du glaubst das, ich glaube das. Jeder glaubt halt, was er will. Nein, es geht jetzt um den Glauben an diesen lebendigen Gott, der sich in Jesus Christus gezeigt hat. Um diesen Glauben geht es. Es geht auch für uns um das erste Gebot. Wer hat das Sagen in meinem Leben? Was ist mir konkurrenzlos wichtig in meinem Leben? Ist es Gott oder bin ich selbst? Ist es das Geld? Ist es die Sicherheit? Sind es irgendwelche lieben Gewohnheiten? Es können auch gute Dinge sein. Sind wir unser eigener Gott oder sagen wir demütig, sei mein Gott? Sei mein Gott in jedem Bereich meines Lebens. Ich möchte dich hineinlassen. Ich möchte, dass du in mir wirkst. Das bedeutet für viele Christen den Abschied von einem christlichen Atheismus. So möchte ich es mal nennen, oder praktischer Atheismus. Viele glauben im Kopf und halten Dinge für wahr, die in der Bibel stehen oder die das Bekenntnis einer christlichen Kirche aussagen. Aber sie sind nicht ergriffen davon. Nicht jeder Lebensbereich atmet dieses Evangelium, diese frohe Botschaft. Gott hat nicht das Sagen. Sie haben das Sagen in ihrem Leben über das Geld, über Beziehung, alles. Sie sind Chef ihres eigenen Lebens. Abschied vom praktischen christlichen Atheismus. Wenn wir ernst machen wollen, dann bedeutet das eine Verschiebung der Prioritäten in unserem Leben. Jesus sagt einmal, gebt nur Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben, dann wird euch alles andere zufallen. Luther-Übersetzung, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles wird euch zufallen. Das bedeutet, eine Beziehung zu Jesus Christus zu leben und zu pflegen, davon sozusagen infiziert zu sein, so wie Paulus es war. Paulus lebte mit allem, was er war, für diesen Christus. Und er sagt es einmal sehr deutlich: Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe doch nur nicht länger ich, sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Wenn wir in den Bewährungsproben standhalten wollen, wenn wir wollen, dass unser Glaube sich als stark erweist, dann müssen wir ihn pflegen. Und dann dürfen wir ihn nicht vernachlässigen. Dann geht es darum, eine Kultur der Selbstverständlichkeit zu pflegen und zu kreieren. Eine Selbstverständlichkeitskultur, so wie die ersten Christen. Selbstverständlich beteten sie jeden Tag. Selbstverständlich lasen sie in den Heiligen Schriften oder hörten das Wort Gottes. Selbstverständlich lebten sie großzügig, hielten nicht die Sachen als ihr Eigentum. Selbstverständlich hatten sie Gemeinschaft untereinander. Selbstverständlich gingen sie in den Gottesdienst, trafen sich in den Häusern hin und her. Selbstverständlich verstanden sie, dass nur so ihr Glaube stark sein kann, dass nur so die Leuchtkraft des Evangeliums in diese Welt hineinstrahlen kann. Selbstverständlich teilten sie ihren Glauben. Selbstverständlich kümmerten sie sich um die Kranken, um die Menschen in Not. Selbstverständlich lebten sie aus der Quelle, nämlich dem auferstandenen Christus. Jetzt ist die Zeit nachzudenken, neu nachzudenken und Schritte zu gehen und sich Gewohnheiten anzueignen, die auch nach Corona noch bestehen können. Jetzt ist die Zeit, dem Leben eine neue Richtung zu geben. Jetzt ist die Zeit, für Gott zu leben. Wie wichtig es ist, so eine Kultur im eigenen Leben, in der eigenen Familie zu leben, haben meine Frau und ich in den letzten Tagen am eigenen Leib erfahren. Nicht Corona, aber eine andere erschreckende Diagnose machte uns in den letzten Tagen Sorge. Und wenn es das war, was es sein könnte, dann hätte das unser Leben etwas verändert. Es war eine existenzielle Bewährungsprobe, aber wir taten, was wir immer tun. Wir wendeten uns an Gott. Wir beten miteinander. Wir loben Gott für das, wer er ist. Wir danken ihm für unser Leben. Wir sagen ihm, du bist Herr über unserem Leben. Unser Leben gehört nicht uns selbst, sondern du hast es uns anvertraut. Wir glauben an dich und wir glauben auch, dass du heilen kannst. Wir glauben, dass du wiederherstellen kannst. Und wir lasen Gottes Wort wie üblich, wie immer. Denn Gottes Wort verändert unsere Perspektive weg von uns hin zu ihm. Und wir teilten auch die Not mit anderen Christen, wie wir es immer teilen, auch in dieser Gemeinde, was wunderbar ist. Und innerhalb von kürzester Zeit kamen WhatsApps und Nachrichten, Ermutigungen, Segenssprüche, Bibelworte. Hey, wir beten für euch, wir sind dabei. Es hat Entwarnung gegeben, Gott sei Dank. Aber was will ich damit sagen? Es sind Ängste da. Es sind Sorgen da. Das Leben geht weiter. Die Schlangen sind immer noch da. Aber es geht darum, Gewohnheiten zu entwickeln. Es geht darum, miteinander zu leben. Es geht darum, diese Bewährungsprobe anzunehmen und zu investieren in die beste Beziehung, die wir haben in diesem Leben, nämlich in die Beziehung zu Gott und zu Jesus Christus. Jetzt geht es darum, den Weckruf ernst zu nehmen. Den Weckruf, der uns jetzt geschenkt ist, auch für die Kirche, für die Christenheit, endlich das Leben zu leben, das ansteckt, das infiziert, nicht mit einem Virus, aber mit dem Evangelium der guten Nachricht und der Liebe Gottes. Jetzt ist die Zeit, zur ersten Liebe zurückzukehren, wie es Johannes sagt in seiner Offenbarung, und sich ganz an Gott zu wenden. Klicke heute nicht weg, ohne Gebet, ohne auf das aufgerichtete Kreuz zu schauen. Ohne Gott zu bitten, dir neues Leben zu schenken, ohne dieses Geschenk auch anzunehmen. Klicke dich weg, ohne dich neu deinem Herrn zur Verfügung zu stellen und ihm die Regie zu übergeben. Lass Gott nicht nur eine Rolle spielen, überlass ihm die Regie. Klicke nicht weg, ohne deine Entscheidung in deinem Leben Raum zu machen, ganz neu für Gottes Wort, für Gebet, für Gottesdienst, für Gemeinschaft, für Geben. Und wenn du willst, dann bete jetzt mit mir. Herr, danke, dass du mich hörst. Ich könnte auf so manche Herausforderung im Leben verzichten. Aber ich habe heute gehört, dass du da bist und darauf wartest, dass ich dir vertraue. Es tut mir leid, dass ich dir so oft nicht glaube. Nicht an dich denke, lieber selber mein Leben lenke. Aber heute kehre ich mich um. Und kehre ich um zu dir und mach dich zum Herrn meines Lebens. Du sollst keine Rolle spielen, du sollst die Regie übernehmen. Befreie mich von den Schlangen meines Lebens und hilf mir, ein Leben zu führen, das dich ehrt. Stell mir Menschen an die Seite, mit denen ich gemeinsam für dich leben kann. Gib mir den Mut und die Kraft, gegen alle Widerstände in Familie, Freundes, Verwandtenkreis oder sonst wo dir treu zu bleiben. Amen.